Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Bier- und Sportshörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Episode tauchen wir mit voller Power, Flow und Kreativität ein in die Welt des Breakings. Breaking ist eine dynamische Tanzsportart, bei der TänzerInnen gegeneinander antreten und spektakuläre Bewegungen wie Spins, Freezes und akrobatische Figuren zeigen. Die AthletInnen treten in sogenannten Battles gegeneinander an, in denen sie abwechselnd ihre besten Moves zeigen. Bewertet wird nach Kriterien wie Technik, Kreativität und Musikalität.
Wir sprechen mit Mario Eckel, zweifacher deutscher Meister, über seinen Weg in die Szene, die Vorbereitung auf Battles und seinen zweiten Meistertitel bei den Finals in Dresden. Außerdem werfen wir einen Blick auf Breaking als olympische Disziplin in Paris, den Balanceakt zwischen Kunst und warum manche Personen noch falsche Vorstellungen vom Breaking haben. Für alle, die Breaking nur als coole Moves auf dem Boden kennen, diese Folge zeigt, wie viel Leidenschaft, Disziplin und Ausdruckskraft wirklich dahinter steckt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Servus Mario, herzlich willkommen hier bei uns im Bier und Sports Podcast.
Hallo zusammen, hi.
Ja, du bist uns per Zoom zugeschaltet, deswegen übernehme ich jetzt das Ziehen aus dem Fragensäckchen für dich. Ich bin so gesehen deine Losfee und dann schauen wir mal, was für eine Frage bei rauskommt. Das ist eine geile Frage. Was ist der coolste oder verrückteste Fan-Moment, den du erlebt hast?
Ja, das war 23 auf der Deutschen Meisterschaft, da war es vom Publikum eine Frau so ins Backstage reingelaufen und hat geweint und ich meine, er hat so gesagt, ich supporte dich, ich finde dich, du bist der Beste und so. Das war mega nett, aber war auch mega lustig so, weil ich habe gar nicht so damit gerechnet.
Ja.
Die hat so richtig geweint, richtig emotional, meinte so, boah, du tanzt am coolsten, ich hoffe, du gewinnst und so, ich supporte dich. Ja,
ja, mega so cool. Aber ist es dann auch was, wo du sagst so, ich brauche diese Fannähe auch, ich mag das voll, wenn ich so einen Support bekomme?
Ja, es kommt davon, was für ein Moment, ne? Also wenn du gerade richtig konzentriert bist, so, du musst deine Rounds vorbereiten für das nächste Battle oder so, das ist ein bisschen, also da wirst du vielleicht antworten, nur so halb, okay, hi und so, aber so grundsätzlich danach freut man sich natürlich mega.
Aber ist es beim Breaking allgemein so, dass da auch eine große Fanszene am Start ist?
Das sind die Fans, sind sozusagen immer die Zuschauer von der Veranstaltung.
Ja.
Also meistens ist es so, dass wenn jetzt das Publikum jetzt nicht vom Tanzen kommt oder sowas, die haben trotzdem ihr Liebling.
Ja.
Wenn er jetzt eine 1 gegen 1 Veranstaltung ist, sagen wir mal eine Top 16 und alle haben einmal getanzt, dann ist immer so, dass da das Publikum ein, zwei, drei Leute am meisten mag und dann sind das so die Fans an dem Tag. So.
Ja, nice, okay, cool. Bevor wir jetzt noch näher auf Breaking eingehen oder auf Breakdance, wollen wir dich auch noch so ein bisschen kennenlernen am Anfang. Also stell dich doch gern mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und wie bist du zum Breaking gekommen?
Ich bin Mario aus Köln, gebürtig aus Reit, ist in der Nähe von Mönchengladbach. Bin 26 Jahre alt. Hab 2020 einen Verein gegründet, Tanzverein, No Limits heißt der, auch in Köln. Und tanze seit jetzt circa 15 Jahren. Ich habe damals die Jabba Wookies, so eine Tanzcrew aus Amerika, aus Las Vegas gesehen, bei Viva. Und die haben so Masken auf, vielleicht hat der ein oder andere das mal gesehen. Und ich war so, boah, krass, die tanzen so heftig. Dann bin ich in eine Tanzschule gegangen, so bei mir in der Umgebung. Und hab nachgefragt, so, bietet ihr irgendwie so, ja, so urbanen Tanz an, also ich kannte halt das Wort urban nicht, aber ich habe so gezeigt, so Breakdance-mäßig, aber ich wusste ja nicht, dass es dann Breakdance ist, so. Und dann meinte er, nee, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber wir haben einen Breakdance-Kurs. Ja, und dann war ich direkt nachher bei der Probestunde. Ich war so fasziniert, weil ich habe auch hinten gesehen, die Leute haben sich vom zweiten Kurs schon aufgewärmt und die haben so krasse Moves gemacht. Und ich glaube, ich habe mich direkt angemeldet. Ich brauchte gar nicht viel nachzudenken.
Also so Liebe auf den ersten Blick bei dir dann.
Ja, bei mir war es so, ja.
Ja, cool. Aber diese eine Gruppe, diese Tanzgruppe, die du gerade erwähnt hast, waren das dann so ein bisschen auch Vorbilder für dich?
Ich muss sagen, Vorbild ist schwierig, weil die haben alle Tanzstile getanzt und mich haben halt als am Anfang die akrobatischen Moves vom Breaking inspiriert. Und dadurch, dass die Masken hatten, wusste ich ja eh nicht, wer dahinter steckt. Und von daher konnte ich die nicht wirklich als Vorbildfunktion nehmen.
Ja, okay. Aber als du dann mit Breaking oder mit Breakdance angefangen hast, war das ja schon so, dass es ja damals noch nicht so krass bekannt war wie jetzt heute, würde ich mal sagen. War das dann schon was Außergewöhnliches für dich?
Für mich war das natürlich was Außergewöhnliches, so dass ich so mein Hobby gefunden habe, meine Liebe so zur Leidenschaft zum Tanzen.
Hm.
Für Leute von außerhalb, muss ich sagen, war das eher komisch. Also das war so, okay, wieso spielst du kein Fußball oder kein Basketball, ne? Warum
Mhm.
machst du Breakdance? So, was ist das? Auf dem Hintern drehen oder was machst du da?
Mhm.
Von daher, ja, das war so das.
Aber hast du auch andere Sportarten in deiner Jugend ausprobiert?
Ja, ich habe Fußball ausprobiert. Ich muss sagen, fand ich cool. Ich habe meine ganze Kindheit eigentlich auf dem Bolzplatz verbracht, so. Aber wo ich dann wirklich was Festes gesucht hatte und in einen Verein gekommen bin, fand ich so ein bisschen den Umgang, diese Mannschaft, vielleicht war es auch mein Eindruck so, habe ich die Gruppendynamik gar nicht so gefühlt und auch
Mhm.
die Trainerdynamik. Und ich habe eher so einen Sportart gesucht, wo es, ja, was heißt von mir abhängt, wo ich weiß, okay, ich bin auf mich gestellt und wenn ich mehr trainiere, kann ich besser werden, unabhängig von anderen Leuten im Team.
Und jetzt ist es ja schon so, du bist jetzt ein paar Jahre dabei beim Breaking. Wie lange insgesamt schon?
15 Jahre, ja.
15 Jahre, das ist ja übel viel. Was würdest du sagen, wie sieht so der Weg aus, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt auch professionell Breakdancen?
Ich muss sagen, wenn man professionell breaken möchte, muss man sich auf jeden Fall erst einmal mit den Basis einige Jahre beschäftigen. Also beim Breaking ist es so das Wichtigste, dass man die Grundelemente alle lernt. Breaking ist ja Top Rocks, das sind die Schritte oben. Dann gibt es Go-Downs, das ist die Verbindung mit den Schritten oben und den Schritten unten. Die Schritte unten heißen Footworks. Dann gibt es Freezes, das sind die, wie der Name schon sagt, Positionen, wo man einfriert. Das können akrobatische sein, müssen aber nicht. Und dann gibt es die Power Moves, das sind die, die man meistens in Videos sieht. Das sind auf dem Kopf drehen, auf dem Rücken drehen und so weiter. Und da gibt es viele Basiselemente, die man lernen muss. Und wenn man, um die zu lernen, muss man Kraft und Dehnung haben. Deshalb also das sehr, sehr viel, wo man am Anfang, damit es Spaß macht, muss man erstmal richtig viel die Zähne zukneifen und durchziehen. Also es
Ja.
hat mich natürlich nicht so angefühlt. Also es hat nicht so angefühlt, als ob ich da durch muss, sondern ich habe es sehr gerne gemacht. Ich war so, wenn ich dann den ersten, so eine Windmill, so die erste Power-Move gelernt habe, ich war so glücklich, ich habe mir jeden Morgen und Abend zum Einschlafen angeguckt, wie ich das so mache auf dem Video. Ne? Also, ja.
Ja, sehr cool. Und was würdest du sagen, was ist so für dich jetzt das Besondere am Breaking? Was fasziniert dich so sehr am Sport?
Am Breaking fasziniert mich, dass es eigentlich kein richtig und falsch gibt. Klar, man muss die Basics haben, da kann man Fehler machen und so, um das zu lernen. Aber später, wenn es zum Beispiel auf der Bühne ist, ob du jetzt den ersten Schritt nach vorne machst oder nach hinten oder wenn die Beine sind krumm oder gerade, das spielt keine Rolle. Wenn es fresh aussieht, wenn es cool ist, wenn es auf Musik ist, dann ist es krass. Und das ist das, wo ich immer wieder so, inspirieren mich theoretisch auch alle Tänzer, weil jeder individuell tanzt, ne?
Ja, nice. Und ich habe gesehen, du hast ja auch einen Künstlernamen, also M17. Willst du uns vielleicht noch sagen, was es damit auf sich hat? Warum M17?
Also das M17 heißt ich seit 2020 ungefähr. Das ist für die Leute, die Animes kennen. Es gibt einen Anime, der heißt Dragon Ball. Und da gibt es einen Charakter, einen Main Character, der später bei Dragon Ball Super eigentlich eine zentrale Rolle spielt. Der heißt C17, das ist so ein Cyborg. Sieht aber aus wie ein Mensch, also halb Mensch, halb Maschine. Und ja, oft wurde mir halt gesagt, so ich sehe ein bisschen aus wie er und ich versuche halt auch wirklich, wenn ich trainiere oder sowas, sagen die, boah, du bist richtige Maschine und sowas. Und dann früher hat sich der Name, wurde mir einfach gegeben, so C17. Und dann habe ich das C für Cyborg weggenommen, habe trotzdem Mario gelassen, weil, also das M für Mario, weil früher mein Künstlername war Mario. Also alle haben mich einfach Mario genannt, weil es schneller geht als Mario. Habe ich das M gelassen, habe ich die 17, 17 dran gemacht. Und so identifiziere ich mich dann, so
Geil.
M17, so.
Ja, richtig coole Story. Also ich kenne schon auch Dragon Ball, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da die Verknüpfung hergestellt hätte. Das ist schon wild, aber irgendwie auch ein geiler Name oder beziehungsweise ein geiler Künstlername. Hast du dann auch manchmal so ein bisschen Anime-Einfluss bei dir auch im Breaking mit drin?
Ich muss sagen, mittlerweile nicht mehr so viel Animes, so früher, ja, aber mit den neuen kann ich mich leider nicht so ganz, werde ich nicht so warm mit dem Zeichenstil.
Ja.
Aber früher, das hat mich mega motiviert. Also, das können ja Menschen gar nicht so rüberbringen wie Anime-Charakter, wenn die an was trainieren, so bei Naruto oder sowas, wenn er irgendwie, ja, den Kopf hängen lässt und plötzlich er sagt so, nein, ich muss durchziehen. Und das ist natürlich, hat mich das viele Jahre motiviert.
Naja.
Ja.
Was jetzt vielleicht so ein kleiner Insider von dir, was sind deine Top 3 Animes aller Zeiten?
Top 3 Animes. Ich muss sagen, Dragon Ball, also das ist klar das Klassische, ne? Aber das hat mich echt heftig inspiriert. Damals nach der Schule RTL 2, zack, man hat
Ja,
Dragon
Mann,
Ball geguckt.
fühle ich absolut.
Naruto und Death Note. Death Note, sehr spannend, das hat
Death Note,
mich.
ist es aus Netflix?
Das ist auch auf Netflix, aber es ist keine
Ja.
Netflix-Serie.
Ja, okay. Ja, cool. Also bei mir wäre auf jeden Fall noch Detective Conan dabei. Habe ich über alles
Ja.
geliebt. Ja, Mann.
Ja.
Und
Das war auch geil.
diese eine Serie mit Captain Tsubasa. Waren es die Superkicker? Irgendwie sowas?
Die Kickers, ja, da gibt es
Ja.
auch ein Mario übrigens, der Torwart.
Ja, siehst du mal.
Ja, ist nice.
Guter Name, Mario, gell? Genau. Kommen wir wieder zurück zum Breaking. Ich muss allgemein mal kurz fragen, bevor ich jetzt hier weiterrede. So. Ich sag oft Breakdance, dann sage ich wieder Breaking. Was muss ich jetzt eigentlich sagen? Was ist richtig?
Also, als Breaking entstanden ist, ist es ja im Club sozusagen entstanden, der DJ hat einen Track gespielt und drinnen gab es einen Break. Und in diesem Break, wenn er gescratcht hat, haben die Leute auf der Bühne getanzt. Und so ist das entstanden. Und dazu muss man sagen, es hieß schon immer Breaking, aber für kommerzielle Zwecke, weil irgendwann mit den freshen Moves und so wollten Musiker, dass die in Clips tanzen, auf der Bühne und so. Und niemand hat wirklich was mit Breaking anfangen können. Aber da, um die Verknüpfung zum Tanzen zu bringen, wurde dann das Wort Breakdance einfach in den Raum geschmissen und seitdem genutzt, was einfach verständlicher.
Ah, nice. Das heißt, man kann sagen, Breakdance so für kommerzielle und werbliche Sachen und Breaking ist eher für euren internen Sprachgebrauch, so in der Bubble.
Nee, nicht in der Bubble. Also jetzt bei Olympia ist es auch unter Breaking
Ah,
aufgetreten.
okay. Ja, spannend.
Ja. Also
Okay.
das ist tatsächlich der offizielle Name. Und ja.
Ja, okay. Spannend. Das heißt, Breaking wird immer bekannter als Name auch dadurch dann.
Ja, also die Leute, die sich so in der Randsportarten interessieren, beziehungsweise so ein bisschen urbane Schiene, die wissen es,
Ja.
müssten eigentlich wissen, dass es Breaking heißt, ja.
Nice, nice. Eine Besonderheit bei Breaking ist ja, dass ihr euch auch in Battles messt. Ist das von Anfang an was gewesen, wo du sagst, boah, das hat mich übel gereizt, also quasi dann zu performen, wenn alle anderen dann einen Kreis um dich bilden? Oder bist du eher so eine Person, die nicht so gerne im Mittelpunkt steht und der es dann eher schwer fällt?
Ich muss sagen, das Problem, im Mittelpunkt zu stehen, hatte ich je nach Situation. Also so bei Vorträgen in Schule, boah, habe ich das gar nicht gemocht. Das war richtig anstrengend, so, weil ich musste irgendwas repräsentieren, was ich auswendig gelernt hatte und was ich teilweise vielleicht mich gar nicht interessiert hat. Und dann ist man noch aufgeregt und so. Boah, da war ich komplett raus. Aber ich muss sagen, mit dem Tanzen im Mittelpunkt zu stehen, einfach weil ich mich so selber zeigen kann, nicht mit Worten, sondern mit dem, was ich gelernt habe, das feiere ich wiederum. Aber am Anfang, klar, ich war mega aufgeregt. Also ich bin immer noch aufgeregt, wenn man battelt. Also wer sagt, dass man nicht nervös ist? Also wenn ich nicht nervös bin, dann fehlt mir die Energie. Das sieht man auch auf der Bühne. Deshalb dieses aufgeregt sein und allgemein im Mittelpunkt stehen, ist nice, wenn man halt sich selber damit, weiß, wenn man es feiert, so. Ja.
Ja. Aber kannst du noch so ein bisschen erklären, wie so ein Battle abläuft im Breaking? Also wie viele Runden, wie lange tanzt man?
Es gibt unterschiedliche Formate. Es gibt ein 1 gegen 1 Format, es gibt Crew Battles, 2 gegen 2 Battles, es gibt unterschiedliche Formate und das ist so wie folgt aufgebaut. Zwei Leute stehen gegenüber. Es gibt eine Jury von 3 oder 5 Personen, die sind objektiv. Die Leute treten nacheinander auf. Also erst geht die eine Person rein, zeigt, was sie kann. Die zweite Person antwortet auf seinen oder ihren Durchgang. Und die Person, die mehr teilweise das Publikum mitgenommen hat, mehr auf Musik getanzt hat oder krassere Moves gemacht hat, gewinnt. Und so unterschiedliche kleine Faktoren geben dann Pluspunkte. Zum Beispiel antwortet man auf die Moves, die der Gegner gemacht hat. Ist man sauber oder ist man gecrashed oder also runtergefallen? Hat man kreative Sachen gemacht oder hat man die Sachen einfach geklaut? Also es sind sehr, sehr viele Aspekte, die man, wo die Jury darauf achten muss. Ja.
Ja, aber weißt du, was mich auch mega interessiert? Wie viele Moves sind jetzt vor so einem Battle dann geplant und wie viel passiert jetzt währenddessen auch dann einfach richtig spontan?
Also da muss man an der Stelle sagen, der DJ spielt ja die Musik, die er in dem Moment spielen möchte. Das heißt, du kannst dich auf die Musik erstens gar nicht vorbereiten. Da kann sein, dass da ein schneller Track kommt, kann sein, dass da irgendwie einfach nur Instrumente kommen, kann sein, dass da elektronische Musik kommt. Deshalb Moves auf Musik anpassen geht nicht. Das heißt schon mal, das fällt weg. Dann kannst du natürlich komplettes Set, nennt man das bei uns. Du kannst einen kompletten Durchgang choreografieren und komplett so durchziehen. Aber das sieht man. Und das ist auch meistens, kommt das nicht rüber. Als die Leute, die teilweise Freestyle tanzen und teilweise ihre Moves vorbereiten. Also ich würde sagen, es ist immer so 50-50.
Das heißt, im Endeffekt ist es ja dann übelst die kreative Sportart auch, weil ja super viel dann auch dieser kreative Einfluss dann in diesem einen Moment dann passiert, ne? Und das ist dann ausschlaggebend. Und jetzt hast du auch erwähnt, das mit dem Song, dass ihr ja nicht wisst, welcher Song gespielt wird. Ist das auch was, was dich mental triggert, wenn du jetzt so weißt, okay, jetzt kommt gleich ein Song? Und ich meine, vielleicht kennt man den Song ja auch gar nicht so, oder man fühlt ihn auch nicht. Was macht man dann? Ist das auch so ein mentales Ding?
Das ist extrem mentales Ding. Also, das ist auch extrem mental, extrem Erfahrung. Also, bei Battles würde ich sagen, mittlerweile so, es sind 60, 70% Erfahrung. Du musst nicht der Krasseste sein, um ein Battle zu gewinnen. Du musst die Erfahrung und die Taktiken auch mitbringen. Wenn du jetzt gegen jemanden tanzt, wo du weißt, okay, wenn die Musik nicht passt, dann wird er sowieso nicht gut sein. Also es kann sein, so, es gibt ja Leute, so welche, die, wenn die Musik nicht gut ist, die verlieren die Energie und dann kommen die Moves nicht. Dann geh als erstes rein und mach deine krassesten Moves, weil dann ist er eingeschüchtert. Also das sind so Taktiken, wenn du die herausgefunden hast, dann kann man eher gewinnen und ja.
Okay. Werbung. Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion. Sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit.
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann. Genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Aber wie ist es bei dir? Also, was ist so deine Taktik? Also, bist du am Anfang eher so ein bisschen passiv und schaust es dir mehr so an? Oder bist du jemand, der sagt, ich gebe im ersten Durchgang direkt alles feuerfrei?
Das ist schwer zu sagen. Also, es kommt davon, gegen wen man bettelt.
Okay.
Es kommt wirklich davon, gegen wen man bettelt. Aber ich muss sagen, so grundsätzlich versuche ich mich letzte Zeit eher zurückzuhalten, weil die Person, die als zweites reingeht, hat natürlich einen Vorteil, weil der erste legt vor. Dann kannst du ungefähr einschätzen, verpulverst du alle deine Moves oder vielleicht nur einen Teil.
Ja.
Oder vielleicht crasht er ja auch, dann musst du fast gar nichts machen. Also, es kommt immer so drauf an.
Ja, aber wie wird das entschieden, wer anfängt von beiden?
Also es kommt jetzt mit den neuen Online-Systemen, mit Rot und Blau, es gibt so ein System, wo die Leute, die vorher in der Qualifikation hochgerankt sind, die müssen nicht als erstes reingehen, sondern es gehen die rein, die niedriger gerankt sind. Aber so, wenn du zu einem klassischen Battle gehst, hast du teilweise auch eine halbe Stunde stehen, bis jemand reingeht. Also wenn man nicht reingehen will, dann muss man nicht reingehen. Mittlerweile, wie gesagt, die haben das System ein bisschen geändert, weil die Veranstaltungen werden immer professioneller.
Okay. Aber man muss ja schon sagen, so dein Gegner ist ja bei einem Battle ja schon auch ein wichtiger Bestandteil. Ist es dann was, wo du sagst, ich achte nur so rein sportlich auf den Gegner, oder denkst du dir so, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, den so ein bisschen zu provozieren? Wenn du weißt, was ich meine, so.
Ja, also es kommt immer natürlich darauf an, was man für ein Mensch ist, ne? Es gibt Leute, die können provozieren und das klappt auch. Und die Leute kommen dann raus. Aber ich bin so ein Typ, ich provoziere damit, dass ich gar nichts mache. Er kommt, provoziert mich die ganze Zeit mit, ey, du machst zweimal die gleichen Moves und deine Moves sind geklaut und so. Und ich stehe einfach und gucke mir den an und da fängt er schon an zu zittern. Warum antwortet er nicht? Warum, weißt du, was ich meine? Warum
Ja.
provoziert er nicht zurück? Also deshalb. Wie gesagt, das ist von Typ zu Typ abhängig.
Ja.
Also provozieren kann eine Taktik sein, ja.
Ja, aber man muss dann trotzdem schon Eier haben bei euch im Sport, gell?
Es ist schon, ja, können schon Konflikte entstehen, sagen wir mal so. Also jetzt bei einem Battle vor kurzem hatte ich tatsächlich im Finale, war einer, der nicht getanzt hat. Hat im Finale die Person einfach nur supportet, aber hat die ganze Zeit geredet. Und da bin ich auch so ein bisschen so, dann sage ich ihm, ey, ruhig so, warum redet man? Und danach gab es ein Call-Out-Battle, ne? Was geil ist. Also Call-Out heißt sozusagen, man fordert den anderen heraus und tanzt 10 Runden gegeneinander und zeigt so, ey, zeig mal, was du kannst, solange du redest. Also es ist,
Ja.
ja, viel so, aber alles mit dem Tanz, ne? Meine, da haben wir uns auch umarmt, war auch alles cool und sowas. Ja.
Nice. Aber dieses Call-Out-Battle, ist es dann nochmal ein extra Wettkampf, der jetzt nicht mit reinzählt? Oder wie wertet man? Ja?
Das passiert in Cyphers, das passiert außerhalb der Veranstaltung.
Okay.
Also es gibt die Battles, wo die Jury judged sozusagen, und dann gibt es, wo die Jury bewertet und es gibt Call-Outs, das ist im Cypher, im Circle, wenn du einen einfach nur herausfordern willst. Da tut niemand entscheiden, sondern wenn du jetzt sagst, okay, boah, ich lass dir, du hast gewonnen die Runde oder das Battle, okay, oder man belässt es einfach so, es war ein Austausch, respektvoller Austausch.
Okay. Und jetzt hast du gerade nochmal die Jury angesprochen. Wie bewertet die Jury denn? Auf was achten die, also auf was achten die, damit die sagen können, okay, die Person hat das Battle jetzt gewonnen?
Ja, auch da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Szene-Events oder beispielsweise Olympia-Events. Olympia-Events wurden ganz anders bewertet als Szene-Event. Bei Szene-Events geht es viel mehr um den Vibe und geht es viel mehr um Individualität. Und bei Olympia, bei den Veranstaltungen, ging es viel mehr um Sauberkeit. Und die Jury entscheidet eher so auf, okay, war der jetzt sauber, hatte die ganzen Kategorien abgedeckt, also Top Rocks, Footwork, Palm of Freezes oder hat er einfach nur seinen Style repräsentiert? Bei einem Szene-Event kann man mit Style weiterkommen als beim Olympia-Event. Deshalb
Was findest du
die.
geiler? Wahrscheinlich schon eher Style, oder?
Ja, also ich persönlich natürlich, das ist ja so, von daher komme ich die
Ja.
Szene-Events, damit bin ich groß geworden. Die
Ja.
Olympia-Events, die kamen ja erst hier vor 4 Jahren.
Ja. Ja.
Und die Generation, die jetzt aufwächst, merkt man, dass sie mit Olympia aufgewachsen sind. Da
Ja.
sieht man. Also
Ja.
die tanzen alle viel sauberer und dafür weniger Individualität, ne? Weniger eigene rein. Weil man kann sich vorbereiten auf Olympia. Das ist der Unterschied. Für Olympia-Veranstaltungen kann man sich vorbereiten, weil da gibt es so einen Katalog. Zum Beispiel, man muss gewisse Sachen einfach abklappern, um durch eine Qualifikation zu kommen. Bei Szene-Events hingegen gibt es das nicht.
Ja, krass. Spannend auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon bei Olympia sind, dann lass uns doch einfach direkt mal noch ein bisschen über Olympia quatschen, weil jetzt gab es ja die Besonderheit für euren Sport, dass ihr letztes Jahr das erste Mal bei den Olympischen Spielen in Paris am Start wart, was ja schon auch krass ist. Was war so bei dir, Mario, auch dein erster Gedanke, als du da mitbekommen hast, dass Breaking jetzt olympisch wird?
Das war während Corona. Das war 2020 und alles ist sozusagen still, war still, keine Trainings, keine
Ja.
Veranstaltungen, nichts. Und
Also
dann
nicht
kam
der
die
beste
Info.
Zeitpunkt, ne?
Ja. Dann kam die Info, okay, Breaking wird olympisch und es entsteht in Deutschland ein Bundeskader. Da musste man ein Qualifikationsvideo schicken an den Deutschen Tanzsportverband mit einer guten Runde. Da waren 50, 60 Leute, wurden dann eingeladen aus Deutschland. Und aus denen wurden dann die 8 besten B-Boys, so nennt man es bei uns, nennt man das bei uns, und die 8 B-Girls wurden eingeladen. Und dann entstand der erste Bundeskader. Und ja, das war schon eine krasse neue Erfahrung auch, ne?
Ja, krass. Das heißt, du hast ein Video aufnehmen müssen und dann bist du in den Bundeskader gekommen.
Ja, weil es gab keine Veranstaltung, man konnte nicht rausfiltern.
Ja. Das, okay, das war halt Corona geschuldet, ne? Aber trotzdem krass irgendwie. Aber gut. Wie hast du so die Stimmung in der Szene vor Olympia in Paris wahrgenommen? War das dann mehr Euphorie so, oh mein Gott, jetzt kommt Olympia, Breaking ist dabei? Oder gab es eher so Leute, die gesagt haben, boah, ich bin eher skeptisch, ob das zu Olympia passt? Wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen drüber gesprochen.
Ich muss sagen, kurz vor Olympia war das wieder einheitlich, aber am Anfang der Phase war das sehr gespalten. Also es war extrem. Die einen Leute meinten, ich supporte das niemals. Die anderen Leute waren eher so darauf, lass uns doch einfach die Möglichkeit nutzen, uns auf der Bühne zu präsentieren, sehr gespalten. Aber gegen Ende war die Community, muss ich sagen, sehr stark. Also wirklich, jeder hat Olympia geschaut, jeder hat das supportet. Von daher war eigentlich an sich Olympia war für uns ein Erfolg.
Okay, das heißt, du würdest nicht sagen, dass Olympia eurem Sport geschadet hat.
Sehr viele Tänzer, Tänzerinnen sind ausgebrannt während Olympia. Während der, weil wir haben ja 4 Jahre uns vorbereitet, also beziehungsweise es gab 4 Jahre Qualifikationsveranstaltungen, um dann genügend Punkte zu sammeln, um auf der Olympiabühne zu stehen. Also kurz fürs Verständnis, es gab Qualifikationsveranstaltungen seit 2021, um Punkte zu sammeln, bis 2024. Und 2024 wurden in der Rangliste die besten 16 auf die Bühne gepackt. Das heißt, dennoch sind wir teilweise zu einer Qualifikationsveranstaltung nach Rio geflogen, nach Brasilien, von Brasilien nach einer Woche nach Tokio, von Tokio sind wir dann nach England, von England nach Frankreich. Also
Wild.
diese, das war schon sehr turbulent. War eine
Ja.
geile Erfahrung, aber ich muss sagen, und wir mussten uns währenddessen ja auch, während wir trainiert haben, auch mental darauf vorbereiten. Und da war auch extrem viel Druck dahinter und auch die Geldgeber wollten Resultate sehen und so. Und viele Tänzer sind da jetzt seit Olympia sind ein bisschen raus. Also die waren, sagen wir, brauchen ein paar Jahre Pause mit der
Also
Tanz.
Abstand vom Sport allgemein dann.
Ich glaube, die Break gar nicht aufgehört zu tanzen, aber die haben sich einfach distanziert von Events, von
Ja,
Battles,
okay.
von.
Ja, krass, okay. Und jetzt hast du ja trotzdem gesagt, es gab ja diesen Bundeskader, der bei euch jetzt gebildet wurde. Es hat sich ja jetzt kein Deutscher qualifiziert für die Olympischen Spiele. Aber was würdest du jetzt so, wenn du zurückblickst oder vielleicht auch für die Zukunft schon vorausschaust, was hat sich so bei euch geändert? Also hast du da das Gefühl, dadurch, dass jetzt Olympia kam, dass der Bundeskader kam, dass sich dann auch konkret was verändert hat, zum Beispiel jetzt mit den Trainingsbedingungen, mit der Anerkennung, mit der Förderung. Ist da was passiert?
Während Olympia, ja. Ich muss sagen, wir wurden als deutscher Bundeskader sehr gut unterstützt im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben das ja mitbekommen, wie die anderen Länder supportet wurden, aber geldtechnisch, aber auch organisation und strukturell. Wir wurden sehr gut unterstützt, muss ich sagen. Klar, es gab intern so ein paar persönliche, die haben sich so ein bisschen gestritten und so, aber ich muss sagen, das war im Grunde genommen alles gut. Die Leute, die es geschafft haben, da was rauszuziehen, im Sinne von, die es geschafft haben, sich irgendwie marketingtechnisch zu verkaufen, die haben wirklich was aufbauen können. Aber dadurch, dass da, das war ein bisschen schwierig in Deutschland. Die haben es nicht geschafft, es uns gut zu verkaufen, weil wir hatten viele TV-Beiträge, wir hatten das alles. Trotzdem haben viele Leute das nicht mitbekommen, dass Breaking olympisch wird. Und das war ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich muss sagen, nach Olympia ist die Unterstützung drastisch gesunken.
Woran lag das, dass man wusste, dass es 2028 nicht mehr dabei ist? Oder
Ja.
wie kam das,
Also ich habe von allen gehört.
wie kam es überhaupt bei
Eigentlich.
dir an? Also 2028 dann kein Olympia. Wie hast du da reagiert?
Ich war ja trotzdem glücklich, weil. Die Sache ist, früher, als wir klein waren, wir haben gebreakt, wir haben uns einfach nur gefreut, dass wir auf eine Veranstaltung nach Hannover fahren. Und ich war so, boah, da kommen Tänzer aus dem Ausland, wie krass ist das? Und wir hatten durch Olympia die Möglichkeit, durch die ganze Welt zu reisen und uns auszutauschen mit den besten Tänzern aus den anderen Ländern. Teilweise haben wir gut abgeschnitten, also was heißt gut, teilweise sind wir weitergekommen, teilweise war es schwierig. Und diese Höhen und Tiefen Ich meine, es war eine geile Erfahrung. Ja.
Hey, finde ich voll cool, dass du da auch so das Positive rausziehst und siehst, okay, es hat uns ja trotzdem was gebracht. So, das ist ja auch nice. Aber dieser Bundeskader, existiert der jetzt so noch?
Ja, der Bundeskader existiert noch. Ich bin aktuell auch immer noch im Bundeskader. Und ja, also das hat sich ein bisschen verändert. Dadurch, dass ich, wie gesagt, den Verein gegründet habe, wir haben es geschafft, hier Tanzkurse aufzubauen. Wir machen viele soziale Projekte auch. Wir machen Veranstaltungen in Köln im Umfeld. Und deshalb habe ich sozusagen die Zeit, mich auch aufs Breaking zu konzentrieren. Viele, die damals im Bundeskader waren, mussten jetzt nach Olympia eine andere Schiene gehen, einfach um auch Geld zu verdienen. Die einigen sind ins Theater gegangen, andere machen irgendwas anderes. Und deshalb hat sich der Bundeskader so ein bisschen entwickelt und da sind Jüngere sind jetzt drin,
Okay.
die jetzt auch leider nicht so stark sind wie der eigentliche Bundeskader, aber vielleicht kommt das ja noch.
Okay, spannend. Aber was ist dann so das Ziel vom Bundeskader? Also, was habt ihr da euch so für Ziele gesteckt? Vor allem, wenn es jetzt halt kein Olympia mehr gibt.
Es gibt ja immer noch viele
Ja.
Szeneveranstaltungen. Es gibt sogar mehr denn je, ehrlich gesagt. Also viele Länder haben es halt geschafft, Breaking zu vermarkten. Also viele im asiatischen Bereich vor allem. Machen mega große Veranstaltungen. Und deshalb ist es immer noch das gleiche Ziel wie vor 15 Jahren, erfolgreich zu sein bei Veranstaltungen, sich zu präsentieren und Battles zu gewinnen. Oder in Crews zusammen aufzutreten, sich bereit zusammen vorzubereiten, einen Crew-Battle zu machen. Also
Nice.
die Ziele sind immer noch gleich wie vor Olympia, wie bei Olympia und bleiben.
Okay, cool, gut zu wissen. Und wenn du jetzt bei Olympia was ändern könntest, ich weiß, das ist jetzt eine große Frage, aber du bist ja so mitten im Sport so und du kennst die Szene perfekt. Was würdest du denn ändern, wenn du Breaking jetzt olympisch repräsentieren würdest, damit sowohl jetzt die Kultur als auch der Sport wiedergespiegelt wird?
Ich würde sagen, man dürfte Breaking nicht einfach auf der Bühne präsentieren, sondern müsste eine kleine Story dazu zu erzählen, woher Breaking kommt, was Breaking ist, weil viele haben einfach nur Raygun gesehen, so. Und Raygun ist ja nicht Breaking. Sie wurde so niemand, also die meisten wissen halt nicht, dass sie auf die Olympiabühne gestellt werden musste, weil Australien hat nicht so starke Strukturen. Und bei Olympia ist es ja so, dass von den 16 Startplätzen einige vergeben müssen, auf zu Ländern, die keine starken Strukturen haben. Und deshalb musste sie auf die Bühne. Und in Australien gab es halt kein anderes B-Girl, die tanzen wollte, so, oder konnte, oder. Und deshalb finde ich das ein bisschen schade, dass irgendwie Raygun jetzt überall als Meme dargestellt wird. Obwohl, das hat einfach nicht Breaking. Also sie tanzt klar, ne, Breaking, aber es ist ja nicht der Grundkern, es ist auch nicht der Gedanke und sie ist auch nicht auf einem guten Level. Müsste man schon klarstellen so. Und dann würde das, glaube ich, auch anders aufgenommen werden.
Das heißt, es ist so eine Aktion gewesen, wo ihr sagt, das war jetzt eigentlich gar nicht so geil, dass so diese Kluft so groß war zwischen denen, die richtig gut sind und dass dann auch so ein paar dabei sind, so nach dem Motto, Hauptsache ich bin dabei oder wie?
Also sie musste ja dabei sein.
Ja.
Es ging ja nicht darum.
Aber wieso musste sie dabei sein? Bloß, also.
Weil bei Olympia, ja, bei Olympia ist es irgendwie so, dass von den 16 Startplätzen einige Startplätze vergeben werden an Länder, die nicht diese Olympiastrukturen haben, die es gar nicht
Okay.
schaffen konnten, Qualifikationen zu veranstalten oder sowas. Oder die nicht auf die Qualifikationsveranstaltungen fliegen konnten, weil sie nicht das Budget im Land haben oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht den genauen Grund, ich kann jetzt nichts Falsches sagen, aber Fakt ist, dass sie sich gar nicht qualifiziert hat für Olympia.
Ja, krass. Spannendes Thema auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ich würde tatsächlich den Blog Olympia mal abschließen. So, es war interessant, mal so deine Meinung zu hören und vielleicht kommt Breaking ja irgendwann mal nochmal zurück mit einem anderen Konzept. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Und ich würde tatsächlich noch so eine andere Sache ansprechen. Und zwar das Thema Verknüpfung zwischen Breaking und Sport. Wenn dich jetzt jemand fragt, ob Breaking wirklich Sport ist, was antwortest du persönlich da?
Leistungssport.
Mit welcher Begründung?
Ich trainiere, wenn ich es zeitlich schaffe, zweimal am Tag. Ich trainiere morgens, mache ich Krafttraining, Stabilisierung, dehne mich. Abends ist Breaking-Training. Und das sind 3 bis 4 Stunden aktiv
Krass.
trainieren.
Ist es dann schon so, dass du sagst, du merkst es manchmal so im Alltag, dass manche Menschen noch eine komplett falsche Vorstellung vom Breaking haben?
Ich muss sagen, ich nicht mehr,
Ja.
weil, also meistens, wenn ich mit Leuten mich unterhalte, kennen die entweder mich oder meinen Verein und schätzen die Arbeit und deshalb nicht mehr so. Aber so auf der Straße, ja, natürlich kann sein, wenn ich sage, ich bin Breakdancer, dass die einen belächeln und nicht ernst nehmen, natürlich, aber ich gehe da gar nicht drauf ein, so.
Okay. Aber siehst du dann auch Unterschiede zwischen, sag ich mal, dieser normalen Streetkultur, also Breakdance jetzt im Lifestyle-Kontext und dem Leistungssport?
Ja, ich muss sagen, früher, wo ich mit einem Windbreaker zur Schule gegangen bin, da haben die Leute mir gesagt, du siehst aus wie ein Verbrecher. Obwohl ich das aus der Hip-Hop-Kultur mitgenommen habe, aus dem Breaken, ne?
Ja.
Aus dem Breaken, weil diese Windbreaker haben wir getragen, auf denen kann man gut rutschen. Auf denen kann man gut die Moves machen. Und ich fand's fresh. Wir sind in Secondhand-Stores gegangen vor 7, 8 Jahren, haben uns Windbreakers geholt, sind auf Battles gegangen und dann bin ich auch damit zur Schule gegangen. Mittlerweile trägt jeder Windbreaker und Baggy Jeans, Baggy Hosen und alles. Dann denke ich mir auch so, okay, es schon, wäre schon cool, wenn ihr auch die History dahinter kennen würdet, so, ne?
Finde ich mega. Ich wusste das nicht, wirklich. Also ich habe auch selber ein paar Windbreaker zu Hause. Ich trage die auch gerne. Ich wusste nicht, dass ihr so ein bisschen die Trendsetter auch wart. Krass.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal wirklich Tacheles sprechen, so auch von deiner Erfahrung, was würdest du sagen, wie bekannt ist Breaking aktuell in Deutschland und wie hat sich es in den letzten Jahren entwickelt? Also siehst du da so einen stetigen Trend nach vorne?
Das ist schwierig einzuschätzen. Also, ich muss sagen, das Interesse, kann ich wieder die Verknüpfung zum Verein nehmen. Ich merke, das Interesse steigt. Also, wir haben einen Kurs, ein bisschen zentraler. Dadurch, dass wir mit der Stadt zusammenarbeiten, haben wir nur begrenzte Zeiten. Und wir haben jetzt 15 Leute auf der Warteliste, weil der Kurs überfüllt ist. Also,
Krass.
das Interesse ist da. Aber ich muss sagen, leider fehlt oft die Disziplin. Die Leute bleiben am Ball, aber wollen oder können oder möchten nicht durchziehen. Und deshalb denk ich, Breaking an sich, das Potenzial ist da in Deutschland, aber es fehlt dieser Durchbruch, um die Anerkennung zu bekommen. Und deshalb ist es so, ja, es ist da, das Potenzial, es steigt auch immer mehr und durch Olympia kam mehr Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Aber Leute, die am Ball bleiben, gibt es immer weniger. Und deshalb würde ich sagen, es bleibt gleich, wobei ich eher sagen würde, es fällt ab. Einfach weil, wenn keiner es schafft auf die Bühne, dann können wir uns ja auch nicht zeigen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Großveranstaltung in Deutschland ist, kommen viele Leute, die sich das anschauen, kommen vielleicht auch ein paar Teilnehmer, aber Leute, die richtig krass sind, kommen weniger, weil es einfach weniger gibt. Genau dasselbe ins Ausland. Breaking lebt ja davon, dass wir uns austauschen, dass wir ins Ausland gehen, krasse Leute raushauen in Battles. Aber wenn in Deutschland keiner krass ist, so, ne, und ins Ausland geht und verliert, dann gibt es auch keine Vorbildfunktionen mehr in Deutschland. Und deshalb ist es schwierig, langfristig abzusehen, wohin die Tendenz geht.
Okay, aber ich höre so ein bisschen daraus, dass du sagst, es geht mehr Richtung Breitensport und weniger Richtung Leistungssport, oder?
Ja, krass. Du hast es gesagt. Ja,
Ja.
da habe ich gar nicht nachgedacht. Du hast es genau das, ja.
Ja. Ja,
Hast recht.
spannend auf jeden Fall. Weil es ja zum Beispiel, wenn man jetzt so in die USA guckt, da hat man so das Gefühl, da ist ja eigentlich Breitensport kaum noch vertreten, sondern da geht es viel mehr Richtung Leistungssport. Ich meine, jetzt auch bei der Leichtathletik-WM, da sind super viele deutsche Starter dabei, die in den USA trainieren, weil sie da bessere Bedingungen haben, ne?
Ja, also das ist immer so, weil als ich angefangen habe zu breaken, war Deutschland sehr stark, aber auch Korea. Jetzt ist es eher China. So. Und USA gibt es auch gut. Also es ist immer so wellenweise, weil es kommt immer darauf an, wie viel macht man Nachwuchsarbeit.
Ja, aber gut, ich
Hier
sag mal.
gibt es eine extreme Lücke einfach mit
Ja.
Nachwuchs. Hier zwischen 2010 und bis Olympia gab es fast keine Nachwuchsarbeit.
Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass es sich trotzdem weiterhin positiv entwickelt und nicht so, wie du jetzt sagst, dass es sich doch noch negativ entwickelt. Aber wir werden sehen, wie die nächsten Jahre werden oder was die nächsten Jahre bringen. Aber lass uns jetzt trotzdem noch was Schönes ansprechen. Und zwar, du bist nämlich vor kurzem bei den Finals zum zweiten Mal deutscher Meister geworden. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Sehr, sehr cool. Wie
Danke.
fühlt es sich für dich an, den Erfolg von 2023 wiederholt zu haben?
Ja, ich habe mich mega gefreut. War mega nice. So, es war klar, war ziemlich anstrengend, weil wir hatten vorher unser Intensivcamp mit den Jugendlichen. Wir haben den ganzen Tag trainiert und dann ging es direkt zu den Finals, also direkt zur deutschen Meisterschaft. Aber ich muss sagen, es war mega nice. Ich freue mich jetzt auf die internationalen Veranstaltungen.
Was nimmst du dir für die internationalen Veranstaltungen vor?
Mehr Geschwindigkeit, krassere Moves.
Okay. Aber auch Richtung, also willst du auch mal Richtung Titel da gehen oder was sind da so die Ziele?
Ja, das Ziel ist schon, international zu zeigen, okay, wir haben die Chance gegen Leute, die schon etabliert sind und lange einen Namen aufgebaut haben, gegen die einfach zu gewinnen. Einfach, weil wir krasser sind als die. Und ja.
Das ist doch ein schönes Ziel. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück zur deutschen Meisterschaft gehen, ich meine, das ist ja schon noch was Besonderes, jetzt zum zweiten Mal gewonnen zu haben. Und man fragt ja dann meistens immer so, was ist denn der Unterschied zwischen ersten und zweiten Titel gewesen? Wie war es denn bei dir? Hast du da so von der Emotionalität einen Unterschied gespürt?
Ja, zu 100%. Also ich
Ja.
muss sagen, die erste Meisterschaft, da wurde auch gleichzeitig eine Dokumentation Road to Paris gedreht und deshalb war das Fernsehteam da und da war auch das erste Mal in der Breaking-Geschichte ein Livestream im Fernsehen, ZDF und da waren tatsächlich in dem Jahr waren die krassesten Breaks aus Deutschland am Start und da ging es wirklich um den Titel, muss ich sagen. Also es war wirklich emotional. Wir hatten auch Gruppenphase, was diesmal nicht war. Wir hatten Gruppenphasen wie im Fußball, ne? Vier Personen, die zwei Ersten kommen weiter und so. Und es war extrem heiß. Die Bühne, Publikum war heiß, alle haben zugeguckt. Also diesmal waren auch sehr viele Leute da, aber da war emotional, war unglaublich. Vielleicht kam es auch nur für mich so vor, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich so reingesteigert, weil so viel in dem Jahr auch passiert ist, ne? Und das war auch vor Olympia, muss man bedenken, ne?
Ja. Aber trotzdem muss man ja sagen, ihr wart ja jetzt auch bei den Finals in Dresden dabei, was ja schon auch geil ist, weil das ist ja so ein bisschen auch wie die deutsche Olympiade, sage ich mal. Wie hast du das wahrgenommen? Also bist du da so ein Befürworter von dieser Veranstaltung?
Ich fand die Veranstaltung cool. Also alle hatten die Möglichkeit, das Battle zu sehen, weil eine riesen Leinwand in der Altstadt aufgebaut wurde
Cool.
und sehr viele Leute haben das auch gesehen. Also ich war selber überrascht. Ja, ich muss leider sagen, man merkt, das ist eine Sportveranstaltung, keine Breaking-Veranstaltung. Das Soundsystem wurde zum Publikum gedreht und nicht auf die Bühne. Also wir haben auf der Bühne fast gar nichts gehört, was eigentlich das Wichtigste ist. So.
Krass.
Also da waren so ein paar Sachen ein bisschen schwierig und das Publikum war sehr weit weg. Die Basketballer brauchten halt viel Platz und wir haben auf der Bühne der Basketballer sozusagen getanzt. Da kam ein bisschen weniger Vibe rüber. Also teilweise, das ist ein bisschen schwierig, ne? Wenn du eine Sportveranstaltung hast, ist es was anderes als eine Breaking-Hip-Hop-Veranstaltung.
Ja. Aber da sieht man schon so, dass andere Veranstalter, die nicht aus der Szene kommen, schon so ein paar Insights einfach nicht haben in den Sport, gell, die man halt eigentlich braucht.
Ja, also das sind ja eigentlich Kleinigkeiten für uns mega wichtig, sodass die Boxen nicht nach außen gedreht werden sollen, sondern auf die Bühne, weil wir sollen ja die Musik hören und nicht das Publikum im Endeffekt, ja.
Ja, okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Krass. Da müsst ihr auf jeden Fall nächstes Mal drauf achten, dass sowas nicht nochmal passiert, weil das ist doch elementar.
Da habe ich nichts mit zu tun, das sind die Veranstalter.
Ja.
Ich habe es gesagt, aber.
Aber jetzt hast du ja vorhin nochmal angesprochen, so dass du ja auch sagst, okay, jetzt geht es auf die internationalen Wettkämpfe. Aber was bedeutet dir jetzt dieser deutsche Meistertitel oder diese zwei Titel bei den DMs im Vergleich zu den internationalen Erfolgen?
Ja, als Vorbild für die deutsche Jugend auch, ne? Also, wenn man einen stabilen deutschen Meistertitel hat und dass man, wenn man öfter deutscher Meister wird, das heißt ja auch bei den offiziellen Leuten auch, okay, man kann was. Wenn du jetzt eine internationale Veranstaltung gewinnst, die zwar sehr groß ist, aber mäßig nicht anerkannt, hast du persönlich, freust du dich, du hast Anerkennung in der Szene. Aber Personen, mit denen du zum Beispiel arbeitest, wir arbeiten viel mit der Stadt Köln, Beispiel, können damit ja nicht viel anfangen. Aber wenn du vorliegen hast, dass du zweimal die Finals gewonnen hast, hast du natürlich was auf schwarz auf weiß, ne?
Ja, klar, das macht schon was aus. Gibt es sonst
Ja.
noch weitere Ziele so im Breaking, die du dir jetzt gesetzt hast? Also jetzt, du hast gesagt, natürlich international ein bisschen erfolgreicher sein, aber gibt es da auch was, wo du sagst, du möchtest dich vielleicht künstlerisch noch verbessern, Richtung Performance?
Ja, man möchte immer besser werden. Also man will immer mehr authent, also man möchte immer mehr authentisch tanzen. Und das ist oft was schwierig ist. Also beim Training tanzt man ja eine Art und Weise und bei Battles unter Druck und wenn du die ganze Zeit deine Moves im Kopf hast, kann man schnell steif wirken. Und das ist das, woran ich halt auch arbeite oder was halt das Schwierigste ist, dass du wirklich dich individuell einfach rausbringst.
Aber gibt es bei dir noch so einen Move, wo du sagst, den kannst du noch nicht so gut oder noch gar nicht und den willst du unbedingt mal können?
Nee, aber ich will ein paar wirklich kreative eigene Sachen, die keiner auf der Welt macht, erfinden. Ja.
Also so den Mario-Move.
Ja, ich meine, ich habe ein paar Moves, die nennen sich bei uns Signatures. Signatures sind halt Unterschriften, wo man weiß, okay, wenn man sogar nur den Schatten sieht, man weiß, das ist der. So, ich habe ein paar Moves, ja, aber man kann immer noch krassere Moves machen.
Ja, spannend. Und wenn du jetzt mit einer beliebigen Legende, also es kann aus Breaking oder auch aus irgendeiner anderen Sportart sein, ein Battle hättest, wer wäre das?
Ich glaube, Cristiano Ronaldo. Ich glaube, mit dem wäre schon korrekt, ein Battle zu haben. So hart, wie der trainiert, ne? Ich glaube, wenn er breaken würde, das wäre bestimmt voll interessant. Ich
Ja.
glaube, gegen den würde ich schon gerne mal battlen.
M17 gegen CR7.
Boah, stimmt.
Das wäre wild, ey. Also interessanter Gast wäre das auf jeden Fall für ein Battle. Wir sind jetzt fast schon am Ende angekommen. Was mich jetzt auch so ein bisschen interessieren würde, wie geht es jetzt so für dich weiter in den nächsten Wochen und Monaten? Was steht jetzt so dieses Jahr auch noch bei dir an?
Oh, dieses Jahr, ich fliege, also jetzt als erstes bin ich in Belgien im nächsten Monat. Dann fliege ich nach LA im November. Bin zwei Veranstaltungen. Und im Dezember nach Japan und nach Dubai für zwei andere Veranstaltungen. Das ist das, was dieses Jahr ansteht.
Da ist ja noch einiges dabei. Sehr cool.
Ja, viele.
Ja, schön. Aber ist es tatsächlich auch jetzt so dein Lebensmittelpunkt des Breaking?
Ich muss sagen, ja. Einfach weil meine Arbeit auch damit verknüpft ist. Ich
Ja.
arbeite, wie gesagt, wir machen soziale Projekte, aber alles schwerpunktmäßig Tanz.
Ja, Mario, das war sehr, sehr spannend. Du hast uns in deine Welt des Breaking mitgenommen. Es hat echt richtig Spaß gemacht zu erfahren, so was Breaking eigentlich ist, wie die Szene auch so ein bisschen sich profiliert, was da alles dazugehört und was man vielleicht auch so für Insights wissen muss, um Breaking auch richtig zu verstehen. Und man merkt auf jeden Fall, du liebst den Sport und das ist wirklich dein Lebensmittelpunkt und es ist auch wirklich deine Passion. Das ist schön zu sehen und auch schön zu sehen, dass wir jemanden hier in Deutschland haben, der das Thema so weiter vorantreibt. Man merkt, dass du da auch echt was vorhast, auch mit deiner Tanzschule. Also sehr spannend, dass du da auch in die soziale Schiene reingehst. Finden wir sehr cool, unterstützen wir. Also echt mega, dass du heute bei uns warst, bei Beyond Sports, dass du uns Breaking vorgestellt hast. Und ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass du die Zeit genommen hast hier für die Podcast-Aufnahme und möchten uns natürlich auch bei den Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei der neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Mario, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Breaking in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Breaking, die Bühne gehört dir.
Ja, erstmal vielen Dank für die Bühne, danke für die Einladung. Es hat mich mega gefreut und ich muss sagen, jeder, der noch nie Breaking ausprobiert hat, egal welches Alter, egal welche Voraussetzungen, probiert es einfach mal aus. Es gibt Schritte, die sind die akrobatischen, es gibt Schritte oben. Breaking ist echt vielseitig und bleibt dran, seid diszipliniert und dann habt ihr krasse Moves, worauf ihr auch selber stolz sein könnt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.